Wir sind hier mit der Grande Dame des Klimaextremismus, Tadjo Müller, in, und verzeiht es, alle, die gut Französisch können, ich werde viele, wenn Namen kommen, grottiges Französisch sprechen, in Mel, bei noch immer dem letzten Tag des Camps von den Aufständen der Erde und Bassin Normassy. Und wir wollten mal uns versuchen an einem Rückblick auf diese 5 Tage der Proteste. Tadjo, wie hast du, fangen wir vielleicht mit dem Camp an, das wahrgenommen?
Ich bin ja schon seit recht vielen Jahren auf so Protestcamps unterwegs und Klimacamps und Ende Gelände. Und ich muss einfach sagen, was wir hier als aktivistisches Camp erlebt haben, ist auf einer völlig anderen Ebene. Nicht nur von den Zahlen her, es ist riesig, wir können die Zahlen nicht genau einschätzen, aber die Zahl 10.000 Mahlzeiten für gestern Abend wurde ausgegeben. Und ein Camp mit 10.000 Leuten zu einem schönen Ort zu machen, der wirklich so eine Mischung aus, also es ist so ein bisschen wie Fusion mit ein paar weniger Leuten, nicht Dauermusik, aber wirklich, also ganz viel Kreativität, Kunstwerke, es wird an ganz vielen Orten verschiedene Musik gespielt, es gab mehrere Zelte mit verschiedenen Musiken. Es gab Bars. Und sorry, wenn es 32 Grad ist, sich ein kaltes Bier holen zu können, ist halt schon echt eine geile Sache. Und ich will damit jetzt nicht die deutschen Camps kritisieren, das habe ich ja selbst mit aufgehört. Aber hier hast du eine Lebensfreude gespürt. Und gestern Abend war, das mag jetzt weird klingen für manche der veganen und vegetarischen Genossinnen, gestern Abend war ein Wurststand der Confédération Paysanne. Direkt, also es gab ja auch so eine Jote, die wurde immer von den deutschen Aktivistinnen benutzt für unsere Meetings. Und ironischerweise hat die Confédération Paysanne den Wurststand direkt neben das deutsche Polizeizelt gemacht. Ich erzähle es, weil das ist einfach ein Ort, wo man sich gerne aufhält und du musst auch keine Linksradikale, keine Autonome, keine Öko-Anarchistin sein, um das hier für einen geilen Ort zu halten. Und das heißt sozusagen, dieses Ganze, die Bühnen, die Workshops, die Zelte der politischen Akteurinnen und Akteure sind eingebettet. Wir beneiden ja oft die Französinnen um die Fähigkeit, ihre radikalen Kämpfe in lokale Kämpfe und das, was bei uns in Deutschland die BIs heißt, mit denen einzubetten und da wirklich eine organische Verbindung, nicht nur eine taktische Verbindung einzugehen. Also taktisch im Sinne von, die BI braucht jetzt mal ein paar Linksradikale, um eine Aktion zu machen, oder wir brauchen eine BI, damit wir irgendeinen Campplatz haben. Hier, und das haben wir von den Soulemont auch, als sie ihre Deutschlandtour hatten, gelernt, gibt es eine wirklich genuine, organische Verbindung zwischen diesen Linksradikalen und den lokalen Kämpfen. Und die erlebt man hier in einer aktivistischen Kultur, die nicht nur aktivistische Kultur ist, sondern eine Widerstandskultur. Und das, ich rede mich gerade hier fast schon in Rage und krieg so irgendwie, mir laufen so Schauer über den Arm, weil das ist halt krass, Widerstandskultur. Wir wissen, es gibt es manchmal im Wendland, es gibt es in kleinen Teilen im Rheinland. Aber das hier ist auf einer Ebene, wie ich sie noch nicht erlebt habe, und das macht dieses Ort. Ich habe hier auch einfach 3 Tage Urlaub gemacht. Und das war toll, das war ein mega schöner Urlaubsort. So, okay, also das heißt, das Camp, der erste Teil der Aktion, war auf einer Bildungs-, auf einer sozialen und kulturellen Ebene und auf einer Verbindungsebene zwischen Aktivistinnen. Es waren natürlich vor allem Menschen aus Frankreich hier, aber es waren auch größere Mengen, es waren aus Deutschland, aus Spanien, aus England, aus Schweden. Es waren auch Leute hier, um zu lernen. Es hat mich in einem gewissen Sinne an die globalisierungskritischen Protestcamps, also ich bin auch ein alter Sack, ich bin 47, habe damals Seattle, Prag, Göteborg und so diese Geschichten. Da habe ich Politik, radikale Politik gelernt. Und dieses Camp erinnert mich in seinem sozusagen, in seiner kulturellen Dynamik, in seinem kulturellen Selbstbewusstsein, aber auch da drin, wie das sozusagen von außen von den Cops abgeschirmt wurde und belästigt wurde mit den Tiefüberflügen von irgendwelchen Helikoptern. Irgendwann haben sie sogar uns mit Ansagen beschallt und Flyer abgeworfen, als wären wir irgendwie in Vietnam. Und die waren so, wenn sie mit dem Vietcong arbeiten, bringen sie sich selbst in Gefahr. Thank you, your American GIs. Also es erinnert mich an eine Phase des Protests, die schon lange vorbei ist, die für mich der Ort war, wo ich Bewegung lieben gelernt habe. Und als solches, wow, okay, come to an end, dieses Camp war und ist immer noch der totale Hammer. Und das heißt nicht nur, dass es ein schöner Ort zum Schlafen war, sondern als politkultureller Ort war das hier einfach Wahnsinn. So.
Und damit gehen wir dann auch ein bisschen über zu den Aktionen. Genau. Auch bei den Aktionen gab es Momente, du hattest ja einmal im Jungle World Artikel auch geschrieben, die Linke muss geil sein. Also ich habe das mit, was man auch immer mit der Straßenmusik, vielleicht nicht jedermanns oder jeder Frau's Musikgeschmack, aber ich fand es eigentlich ganz schön. Es gab auch Momente, wo man die Natur körperlich erlebt hat, kannst du ja vielleicht nachher noch erzählen. wo ich auch dachte, ja, das ist jetzt zwar alles sehr anstrengend, mega heiß, aber es gibt diese Momente, wo man denkt, oh, I feel the vibe of freedom, of liberté.
Genau, und um das jetzt mal mit diesem kulturellen, ich habe jetzt angefangen mit dem politkulturellen, und das mal fortzuführen, bevor wir in die strategische Einschätzung und auch die genaue Erzählung aus der Aktion kommen, ich nehme mal so ein paar Momente. Es gab ja Freitag und Samstag Aktionen, ich fange mal mit einer Sache am Samstag an. Wir waren in einer, also bei der Samstagsaktion ging es darum, einen Industriehafen zu erreichen und in La Rochelle. Und darum herum wurde so eine Art Red Zone von den Cops aufgebaut. Da hast du natürlich den Vorteil, dass du einfach jeder Eingang, und die, wichtig zu wissen, die französischen Cops benutzen nicht die Nahkampfwaffen, die die Deutschen so mögen, den Tonfa und den Teleskopstock und das Pfefferspray, das ja auch noch eine Nahkampfwaffe ist, sondern die benutzen gerne Granaten, Tränengasgranaten, Schockgranaten etc. und so weiter, die man über bis zu mehrere hundert Meter schießen kann. Das heißt, ne, stell dir vor, du bist sozusagen ein paar Cops, du bist an deiner roten Zone und du musst eine Straße policen. Du siehst so einen Riesenfinger, wir waren, es hätten zwei Finger sein sollen, die wurden irgendwie gemerged, wir sind wirklich mit mehreren tausend auf einer ziemlich schmalen Straße in Richtung der Red Zone gelaufen. Well, surprise, ballern die dann halt Tränengas rein. Das ist super effektiv, das Zeug brennt wirklich wahnsinnig. Ich selbst habe was wirklich in die Augen bekommen und war 5 Minuten blind. Meine Bezugsgruppe musste mich wirklich rausführen und ich bin so, okay, right. Das war scary. Das war richtig scary. Das hat wehgetan. Und haben uns dann aber, der Finger wurde zuerst sozusagen ein bisschen zerlegt und haben wir uns wiedergefunden, als wir da ankamen. 5 Minuten nach der Attacke, die wirklich wahnsinnig erschreckend war, spielte da eben so eine Brassband. Und ich kann mich, mein Französisch war auch scheiße, aber ich kann mich noch in einen, on va gagner. Man, wir werden gewinnen. Now, by the way, wir wissen, ne, Tonsteine sterben, die letzte Schlacht gewinnen wir. Ob, si on va gagner, ob man gewinnen wird, wissen wir gar nicht. Aber in so einer Situation, wo du gerade mega auf die Fresse bekommen hast und du halt auch noch Angst hast, dann so einfach so eine Brassband und die sehen dann auch nicht wie linksradikal aus. Die könnten auch irgendwie in Toulouse, Downtown, irgendwie auf dem Marktplatz stehen und irgendwie so die Folkband der Stadt sein. Und du kommst an, du hast gerade mega auf die Fresse bekommen. Und dann spielen die total ausgelassen. Bam, 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 war gern jeder, da, da, da. Und das, ich will das wirklich, ich mache mich darüber nicht lächerlich, sondern ich sage, Alter, das ist geil. Meine Armeen haben auch aus Gründen halt so Drumbands gehabt. Das gibt einem dann Kraft. Und das sozusagen mit so einer wirklich nicht rotzigen Widerstandskultur, sondern völlig selbstverständlich. So, naja gut, ihr ballert Tränengas auf uns. Ich glaube doch nicht, dass wir jetzt aufhören. Was glaubt ihr denn, wer ihr seid und wer wir sind? So, und dieses Kulturelle geht einem wahnsinnig. Ich glaube, Freitag, eine andere Aktion, da waren wir draußen auf dem Land. Das war jetzt auch, da ging es auch gar nicht so sehr um Blockade. Da ging es darum, irgendeine landwirtschaftliche Firma zu erreichen, eine symbolische Enteignung, also einen Brief übergeben. So, alright, you are criminals, you are dissolved, fuck off and go home. So.
Vielleicht einmal kurz. Also das Unternehmen, was wir erreichen wollten, ist einer der Hauptunterstützer von dem Bau von diesem Mega-Wasserbecken. Viele in Deutschland kennen die jetzt so nicht, weil das hier schon, in Frankreich gibt es die scheinbar schon sehr viel länger und sie werden auch massiv weiter ausgebaut. Und diese Wasserbecken werden hier ja so verkauft im Sinne von Effizienzsteigerung und die Erträge weiter trotz des Klimawandels weiter hochhalten zu können. Und hier gibt es also diese Bewegung Bassin Normandy, wo halt die Bauern teils mit drin sind, lokale Umweltbewegungen. Du hattest das ja eben schon beschrieben. Also hier kommt verschiedene Akteure auf Augenhöhe, wird uns immer wieder gesagt, auf Augenhöhe, gleichberechtigt und auch die lokalen Gruppen, die quasi hier bestimmen, was passiert, welche Aktion. So, diese Firma, die wir da eigentlich erreichen wollten, die der mitgeteilt werden sollte, dass sie jetzt aufgelöst ist, da war eine der Hauptaktionen, genau. Und vielleicht nochmal davor vielleicht ein bisschen chronologisch. Wir hatten noch ein Picknick, ne?
Genau. Also ich will jetzt auch zur Freitagsaktion kommen. Ich will nur eine Parenthese machen, dass wir nachher im Gespräch nochmal darauf kommen, wie kompliziert es ja auch gerade war, schon mal zu beschreiben, warum wir hier, also sozusagen, wir wollen irgendwie gegen diese Megabassern kämpfen. Und das ist selbst schon mal eine etwas komplizierte Story. Ne? Warum sind die scheiße? Ganz kurz zusammengefasst, meine Story ist, du hast natürlich immer, wir leben in einer zunehmend water-stressed world. Es wird immer Konflikt um Wasser geben. Und jetzt hat sich Frankreich hat entschieden, okay, wir bauen jetzt so Riesenseen, wo das Wasser für die industriellen und landwirtschaftlichen GroßnutzerInnen da ist und halt nicht für die Menschen und die Kleinbäuerinnen. Also jetzt mal ganz vereinfacht. Die Megabassern sind eine krasse Kapitalmonopolisierung einer immer knapper werdenden Ressource und es muss natürlich bekämpft werden. So, es sind aber nicht 3 bis 5 Schritte, bis wir dann da bei dieser Landwirtschaftsfirma sind und es ist ein komplexes Thema. Als jemand, der Ende Gelände mit aufbaut, kann ich sagen, wir hatten es halt einfach. Ne? Wir haben diese geilen Tagebaue und diese krassen Bagger. Allen völlig klar, Scheiße, muss man hingehen, blockieren. So. Das heißt, das sind schon auch komplizierte politische Geschichten und das wird wichtig sein, wenn wir über die Frage auch der taktischen Effektivität der Aktion reden. So, zurück zum Freitag. Freitag war die sozusagen auch ganz klar, das sollte die Aktion sein, wo es nicht konfrontativ sein soll. Es gab ein Picknick. Also erstmal sind wir, das Camp wurde belagert von der Polizei. Also man musste hier ständig, ich bin eines Morgens, als ich meinen Kaffee beim Auto machen ging, mit dem wir angekommen waren, musste ich... Ich war wirklich nur in Short, also in Unterhose und Tanktop. Und dann musste ich sozusagen und hatte so einen kleinen Stoffbeutel mit halt meiner Kaffeetasse. Und dann haben die sozusagen geguckt, ob ich irgendwas in meiner Unterhose hatte und was in meinem Kaffeestoffbeutel drin war. Und ich musste meine ID zeigen. Ich musste mich ausweisen, um meinen Kaffee zu machen. Und ich musste mich ausweisen, um meinen Kaffee aufs Camp zurückzubringen. So, anyway. So, wir fuhren also sozusagen auf komplizierten Wegen raus aus dem Camp.
Vielleicht einen Moment. Zum Verständnis, der französische Innenminister bzw. hier die lokalen Regierungsbehörden haben die versuchte Anmeldung einer Flusswanderung und eines Picknicks verboten.
Ja, genau.
So, daher kommt es jetzt auch, was du jetzt erzählst, warum wir, ja, vielleicht erzähl mal, also allein schon die Anfahrt war ja auch schon eine Story.
Genau, also basically, du fährst zu einer Wanderung und einem Picknick und musst halt durch die französische Countryside fahren, als wärst du ein Schwerstkrimineller, der versucht, jede Polizeikontrolle zu umgehen. Also wirklich so eine extrem antagonistische Situation für eine Aktion, die eigentlich nur ein Flussspaziergang ist und dann eine symbolische Übergabe eines Briefs. Und dafür halt Cops, sorry. Dafür Bullen überall und sozusagen Leute, die ständig darum herumfahren, als würdest du, wie gesagt, in einem Bürgerkriegsgebiet leben und du musst die Checkpoints der gegnerischen Armee vermeiden. So. Aber natürlich, die sind taktisch fit. Wir kommen also an den Punkt, wo wir hinwollen. Wir treffen uns an einem Ort, schöner kleiner Fluss in so einem, der sich in einen Park fließt. Dieser Ort ist eine Art, nicht Gedenkstätte, aber da gehen Menschen hin, schon um der Menschen zu gedenken oder sich an die Menschen zu erinnern, die Gewalt im Kampf für Wassergerechtigkeit erlebt haben und natürlich auch darin gestorben sind in diesem Kampf. Also so ein bisschen, not a memorial for our fallen, a memorial for our wounded and fallen comrades in the water struggle. So, das kann man nur auf Englisch sagen, weil es auf Deutsch so schrecklich war. Kriegsmemorials in Deutschland sind halt so ein bisschen, you know, the wrong side. Okay, wir kommen an. Und das ist halt wunderschön, wenn du dann an so einem Ort dann in diesem Fluss dann kurz baden gehst. Es war super heiß, es war 32 Grad an dem Tag und der Fluss war total kühl, als wäre er gerade aus irgendeinem Berg, aus einer Bergquelle entsprungen. Und dann gehst du da rein und du hast wirklich das physische Gefühl, dass dieses Wasser, das dich gerade kühlt und dir wirklich so deinen Körper so resettet und bist wieder voll fit, dass das Wasser ist, das du gerade verteidigst. Das ist also auch da wieder, ich rede mich ja immer gerne in so eine Pathos-Rage, aber das ist so, dass da stellt sich meine Nackenhaare auf von der Intensität. Du bist in dem Wasser, du bist sozusagen in dem Element, das du und die Leute hier versuchen zu verteidigen gegen die sozusagen Zerstörungsmaschine des Kapitals. Und die sind, das ist einfach der Körper, wie wichtig der im Widerstand ist. Ich habe mich da ins Wasser gelegt und ich weiß, was für ein krasses Gefühl das war. Nicht nur die Kühle und das Schöne des Wassers zu spüren, sondern die Bedeutung des Wassers. Dieser Satz, der pathetisch klingt, Water is life, was, den merkst du in dem Moment so... You're like, of course it is. Und das so, okay, also das war eine kulturell super schön geplante Sache. Nonetheless, wir sind dann irgendwann halt losgelaufen, unseren Brief zu zeigen. Wir kommen auch nur in die Nähe dieser Firma. Da steht eine lange Reihe Cops. Und es ist, by the way, 31 Grad und Sommer und es ist nicht überall nur Hochwasser gewesen. Also ballern die Cops erstmal mit ein paar Tränengasgranaten auf uns, die das gesamte Feld in Brand setzen. Vielleicht kannst du unter der Sendung noch ein paar Fotos davon posten, because it looks fucking crazy. Und es waren einfach nur ein paar tausend Leute, die völlig klar, wir wollten da nichts besetzen, wir wollten auch nichts, wie die es hier nennen, entwaffnen. Also andere haben dafür den Begriff friedliche Sabotage benutzt, hier wird der viel bessere Begriff entwaffnen benutzt. Aber das war ja nicht anders, das war überhaupt nicht der Plan. Dafür war auch niemand vorbereitet, also kann ich auch sagen, auch von innen, also man sagt, wir machen, klar kündigt ihr das jetzt an. Aber nee, in dem Fall war auch niemand darauf vorbereitet, es ging wirklich um so einen Spaziergang. Und die Reaktion der Cops darauf ist, uns mit Tränengas einzudenken und ein gesamtes Feld abzubrennen. Und wir damit Helis und wirklich eine Art Bürgerkriegsatmosphäre zu schaffen, die auch ganz bewusst ist, die ganzen Kontrollen hier geschaffen werden. Halt, für einen Spaziergang machen die hier schon sozusagen, probieren die, testen die schon mal den Bürgerkrieg aus. Irgendwas, something is weird here, weil viele von euch, die hier zuhören, vielleicht habt ihr Ende Gelände in den letzten Jahren erlebt. Das ist also jetzt vor allem so ab 2015, zum Beginn, wo wir aus verschiedenen Gründen wirklich sehr, sehr, sehr wenig Repression abbekommen haben. Da muss man sehen, wie keine Ende Gelände-Pressesprecherin wurde je für irgendwas verurteilt, während Pastor Schottern und andere Kampagnen natürlich, das waren exponierte Menschen. Ich habe viel Pressearbeit gemacht, meine Wohnung wurde nicht einmal geharzt, so, und auch die anderen Ende. So. Wir waren die Guten damals. Und jetzt, wenn ich jetzt sozusagen diese beiden Aktionen...
Vielleicht noch als Hinweis, der Pressesprecher von, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube von Bassin Normassy, nicht von Aufstand der Erde, Julien Legout, diejenigen, die bei der Speakers Tour Wasserland Gerechtigkeit waren, haben den ja kennengelernt, der wurde letztes Jahr mit schon heftigen Repressionen überzogen. Ne, der Pressesprecher, der hat Geldstrafen bekommen, Aufenthaltsverbot in der Region, wo damals die Aktion war. Also nur, um das nochmal zu kontrastieren.
Und es gibt Genossinnen, die schon lange bei den Suleiman mitarbeiten, die hat auch, die jetzt, also die sind nicht hier. Weil wenn sie hier wären, würden sie sofort verhaftet werden. Also, so, jetzt, das war jetzt so ein bisschen sozusagen ein Einstieg von dem, ich wollte von diesem kulturellen Punkt eben, die Stärke dieser Erfahrung, da in diesem Fluss zu schwimmen und dann irgendwie zu wissen, dieses Wasser zu verteidigen, das war schon der Hammer. Das heißt, auf vielen Ebenen kann ich den Genossen hier einfach nur wahnsinnig danken, bin ich ihnen wahnsinnig dankbar, dass sie eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung organisiert haben. Und jetzt komme ich zum Aber.
Okay. Aber sollen wir vielleicht noch den Freitag noch mal ein bisschen, was ansonsten passiert ist. Also wir waren da halt auf dem Feld. Ja. Das ist in Brand geraten.
In Brand gesetzt worden vom staatlichen Pyromanen, der irgendwelche Granaten in ein mega trockenes Weizenfeld reinballert.
Genau. Und da wurde dann die Aktion quasi dann auch sich zurückgezogen. Ich persönlich fand das auch sehr vernünftig, dann nicht weiter sich diesen Konfrontationssuchen der Polizei sich auszusetzen, weil, egal. Auf jeden Fall, es klappte auch der Rückweg. Gleichzeitig zu dieser Aktion, wo die meisten halt waren, gab es noch einen anderen Aktionspunkt. Das waren 600 Radfahrer. Die sind zu einem der Mega-Wasserbecken auch gefahren. Dieses Wasserbecken gibt es schon länger. Das gehört einer Firma, oh Gott, jetzt wieder mein schlechtes Französisch, die heißt Pompeuf, glaube ich, ist eine Geflügelfarm-Firma, die 850 Millionen Eier, Legebatterien-Eier pro Jahr produziert, einen Marktanteil von 15% in Frankreich hat. Und wo man halt dran sieht, für was diese Wasserbecken quasi auch verwendet werden, also für eine Massentierproduktion, brauche ich jetzt nicht die ganze Kritik zu erteilen. Okay, die sind da angekommen, dieses Wasserbecken war auch von der Polizei quasi umstellt und haben Drachen steigen lassen, also Flugdrachen. Und in diesen Drachen war ein Überraschungspaket drin, und als diese Drachen dann quasi über dem Wasserbecken waren, öffneten sich diese Überraschungspakete und Wasserlinsen. Das ist eine Pflanze, die wurde quasi über diesem Wasser ausgekippt, und diese Wasserlinsen haben wohl scheinbar die Eigenschaft, dass sie die Rohre und die Pumpen von diesem Wasserbecken dann verstopfen, und damit war dieses Wasserbecken entwaffnet. Mhm. Damit wir auch, wenn wir gleich, sagen wir mal, zum Bilanzziehen kommen, this was a point. Ne?
Absolut. Und also nochmal, die taktische, kulturelle und anderweitige Kreativität. Ich möchte mal einen meiner Lieblingspunkte Samstagmorgen, als wir in der Stadt waren und also in La Rochelle und uns für die Aktion vorbereiteten, liefen die Organizer rum und haben so geile vegane Wraps, also Burritos, so ein bisschen verteilt. War so, okay, cool. Also Aktionsburrito ist auch schon eine geile Idee. Und auf dem Papierwrap um den Burrito stand die Legal-Nummer gedruckt. Und ich war halt wirklich einfach so, wie cool seid ihr denn? Das war wirklich so, ich habe irgendwie ein Foto gemacht und meinem Ehemann geschickt. So, ja, wenn ich nicht zurückrufe, wenn ich dich anrufe, dann kannst du die Nummer hier anrufen. Also, okay, also wirklich Kreativität, Dynamik, auch Spaß an der Sache, wirklich auf eine Art und Weise hier, die, I'm sorry, ich will das nicht allzu krass kulturalisieren, wir Dauer Technical Germans einfach nicht, da kommen wir nicht mal ansatzweise ran. Das soll jetzt auch niemanden dissen, sondern einfach, ich will sagen, Leute, fahrt, das ist, okay, das will ich auch sagen, bevor ich komme jetzt gleich zum kritischen Teil, aber ich kann so sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, zeitlich, finanziell, verantwortungsmäßig, euch Bewegungserfahrungen in anderen Ländern zu ermöglichen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder erlebt, auch wenn ich down war, wenn es mir schlecht ging, auch politisch, wenn ich irgendwo anders hinfahre und erlebe, klar, die haben auch ihre Probleme hier, massive Repression, faschistische Regierung, bla bla bla. Aber immer, wenn man zu anderen Bewegungen fährt, die machen Dinge halt anders, man lernt neue Sachen, man lernt plötzlich auch Lösungen für die Probleme, die man selbst hat, weil die halt andere Probleme haben und unsere schon gelöst haben. Aber so, und vielleicht können die von uns, ich kann wirklich nur allen empfehlen, wenn ihr es könnt, erlebt andere Bewegungen. Für mich ist Bewegung ja echt so ein bisschen mein Lebenselixier. Es ist so ein bisschen like the reason why I do what I do, warum, also so the meaning of my life ist so ein bisschen das. War sehr politisch, aber ich kann echt nur allen empfehlen, schaut euch an, was andere Bewegungen machen. Ihr werdet auf jeden Fall was lernen, ihr werdet auf jeden Fall inspiriert sein, auch von denen, die in den härtesten, oder vielleicht sogar gerade von denen, die in den härtesten und schwierigsten Situationen kämpfen, weil ihr werdet merken, dass auch die immer noch eine Lebensfreude, eine Liebe und eine Solidarität produzieren können, dass die halt nur von Bewegung kommen kann. Und anyway, okay, so viel nochmal zum, das ist der Hammer hier. Okay. So.
Vielleicht Samstag. Ich fasse mal einmal so kurz zusammen, was so grundsätzlich passiert ist. Also wir, auch diese Aktion war komplett verboten. Also nichts, es ist nichts Legales möglich. Das vielleicht so als Grundsetting, ne? Dass man so versteht.
Teilnahme an jeder Demonstration ist verboten.
So, dementsprechend auch wieder die Anreise mit, ja, wie du das eben auch schon beschrieben hast. Man denkt sich, Leute, was ist hier eigentlich los? Das muss man lassen, alle sehr autonom und haben sich dann auch um 10 Uhr in einem sehr schönen Park in La Rochelle sich die meisten getroffen. Davor war schon auch eine Aktion und zwar von Bäuerinnen. Morgens um 6 Uhr gab es schon eine Blockade mit Traktoren. Die waren dann auch schon nämlich in diesem Industriehafengebiet und haben eine Firma blockiert, die maßgeblich den Ausbau von Wasserbecken mit vorantreibt. Und diese Firma ist Getreidegroßhandel Soufflette. Ich schreibe es rein. Die quasi Getreidehandel mitmacht und denen wird auch vorgeworfen Finanzspekulation, also die drücken wahrscheinlich jetzt hier die Preise. Hier hauptsächlich wird halt angebaut Weizen und Mais, also für den Export. Das wurde auch weiterhin kritisiert, dass das natürlich neokoloniale Ausbeutungsformen auch gegenüber afrikanischer Landwirtschaft hat. Also ich kann jetzt nicht alle Kritikpunkte aufführen. Es geht grundsätzlich darum, eine andere Form von Landwirtschaft zu haben und die Frage aufzuwerfen, beziehungsweise die Forderung aufzustellen, dass Wasser, Land, Nahrungsmittel, Saatgut keine Waren sind. Das war so die politische Main Message. So, dann waren wir um 10 Uhr in diesem Park, da kannst du gleich dann einsteigen, auch mit dem Ziel, in dieses Industriehafengebiet zu kommen, weil dort quasi diese Firmen sind, die auch diese Megawasserbecken massiv mit voranpushen, um, wie sie hier in einem Text gesagt haben, ein agroindustrielles Modell fortzusetzen zu können, weiter forcieren zu können, das quasi am Arsch ist. Also die letzte Flucht sprachen sie von. Okay, 10 Uhr Park.
Ich muss jetzt mal ein bisschen diesen Pressesprecher-Move machen und nicht genau auf die Frage antworten, sondern ein bisschen auf einer anderen Ebene einsteigen. Ich sage jetzt nicht, wie viele Deutsche hier sind, aber es sind so ein paar Genossinnen und Genossen aus Deutschland, viele Klimabewegungen und andere. So. Warum fährt man, das ist ja schon, wir sind im Westen Frankreich, wir sind ja hierher gefahren. Viele von uns sind hierher gefahren, um das mitzubekommen, mitzuerleben, vielleicht sogar mitzumachen, was die hier eben Entwaffnen nennen. Das war das, womit die Soulèvement de la Terre in den letzten Jahren unglaublich viel Aufmerksamkeit in Europa und around the world für sich sozusagen generiert haben, völlig berechtigterweise. Dass sie nämlich das Kunststück hinbekommen haben, Entwaffnungsaktion, ich sage jetzt mal ein Wort, das wollen die nicht, dass man verwendet, aber ich muss den Begriff für die Deutschen erklären. Also basically das, ne, so aus dem Ende Gelände blockiert mal einen Tag einen Bagger. Die blockieren den Bagger nicht einen Tag, sondern die entwaffnen den. Wenn die den blockiert haben, ist der nämlich nicht mehr funktionsfähig, weil dann einfach ein paar Dinge taktisch kaputt gemacht wurden. Oder eben so ein Bassin, ne? Wenn man das dann halt verstopft, dann funktioniert dieses Bassin halt nicht mehr. Es geht nicht nur um symbolische, und I'm sorry, Ende Gelände, wir wissen immer, unsere Aktionen waren im Endeffekt symbolisch, wir wollten ja das da aus dem Kohleausstieg. Es geht hier nicht um symbolische Blockaden, es geht darum, Dinge wirklich nachhaltig außer Stand zu setzen, damit sie nicht weiter die Welt zerstören können.
Vielleicht einmal praktisch, also mit Teppichmessern wurden die Planen von diesen Bassins zum Beispiel zerschnitten und dann ja, fließt das Wasser wieder zurück ins Grundwasser. Die Natur kommt zu ihrem Recht, sag ich mal. Aber das Ding ist im Arsch.
Genau, so, also richtig. Und genau um solche Sachen geht's. Das heißt, entwaffnen und ich glaube, dafür sind viele von uns hergefahren, um das zu erleben. Weil wir haben halt auch gemerkt, dass in Deutschland unsere Taktiken mittlerweile auch ein bisschen ein Ende kommen und wir müssen dann irgendwas Neues. So, und ganz, ganz viele Menschen in Europa haben gesagt, wow, die haben es in den letzten Jahren ganz krass gemacht, denn diese Entwaffnungsaktionen waren nicht nur taktisch erfolgreich, sondern sie waren legitim. Und meine These ist ja, dass sie genau deswegen taktisch erfolgreich sein konnten, weil sie eine Legitimität hatten in der Gesellschaft. Weil Leute sagten, hey, you know what, da mit dem Macron, Präsident des Riches, jetzt sozusagen organisiert er noch das Wasser für seine irgendwie reichen Freunde. Machen wir nicht mit. Wir finden Scheiße und wenn das diese Linksradikalen dann kaputt machen, finden wir das richtig gut. So. Und, also, nochmal, also Entwaffnungs, in doppelten Klammern, friedliche Sabotageaktionen, als sozusagen Linksradikale mit einem hohen Grad an gesellschaftlicher Akzeptanz durchzuführen, ist ein politisches Kunststück, für das man die Genossinnen hier einfach sehr, sehr lange feiern muss. So, das hat so zwei, dreimal richtig gut funktioniert. Dann hat der französische Staat eine Antwort formuliert. Und das war im März letzten Jahres, März 2023, an einem Ort namens Saint-Solin, wo eben, genau wie du es beschrieben hast, ein Megabassin und wir rein haben sozusagen versucht, haben das entwaffnet. Die Antwort des französischen Staates war das Entfesseln von unglaublicher Gewalt. Wenn ich sage unglaublicher Gewalt, meine ich natürlich nicht im Kontext von Ukraine oder Gaza unglaubliche Gewalt, aber im Kontext von im Kern schon friedlichen Protesten. Ja, da wurde sich auch militant dann verteidigt, aber im Kern ging es natürlich nicht darum, mit den Teppichmessern die Cops anzugreifen, sondern die Plastikplane. So. Und auf diese Aktionen hat der französische Staat eine Gewaltorgie entfesselt. Und ich, sorry, vielleicht manche, die mich kennen, wissen, dass ich ein Polizeigewalttrauma habe und es mir immer wieder schwerfällt, über solche Themen zu reden. Und weil ich kam halt hier an, am Dienstagmorgen habe ich die ersten Gespräche geführt und habe mit Menschen über diese Aktion letztes Jahr gesprochen. Und es gibt nicht eine Genossin, die da war, die nicht zuallererst vom Trauma der Gewalt gesprochen hat. Und diese Trauma der Gewalt Saint-Solin-Geschichte hat hier eine, das ist, der ist krass, wie tief die hier sitzt, wie tief die bei den Organisatorinnen sitzt, weil das ist auch, ich meine, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, man organisiert eine Aktion mit tausenden Leuten und wenn dann davon halt tausende verletzt werden, davon um 100 schwer und davon einige im Koma landen und da mehrere Wochen drin liegen, zwei Menschen lagen länger im Koma, sind dann glücklicherweise aufgewacht, aber das wusste man auch nicht. Also, die Soulèvement-Bewegung wurde so effektiv, taktisch wie politisch, dass der französische Staat einfach eine maximal brutale Reaktion formulierte, die wie alle Repression dazu designt war, to scare the shit out of people. Weil Repression ist ja nicht nur für die, die sie direkt erleben. Also einfach nur so einen ganz kleinen allgemeinen Public Education Point. Repression und Gefängnis sind nicht nur für die, die aufs Maul kriegen und im Knast sitzen. Die sind für alle Menschen um sie herum. Wenn dein Lover, dein bester Freund, deine whatever, deine Bezugsgruppe, wenn einen von denen der Schädel von einem Bullen eingeschlagen wird, dann ist nicht nur die Person, that fucks you up too. Wenn deine Freundin in einer Aktion einen Arm gebrochen kriegt, glaubst du, dass du noch gerne auf Aktionen rennst hinterher? Du hast mega Schiss. Und du wirst so, und that's how repression works. Und ich kann das erzählen, ich weiß, einer meiner besten Freunde wurde mal 6 Wochen in Isolationshaft gesperrt. Ich war danach einfach jahrelang politisch so eingeschüchtert und hatte einfach so eine Angst. Okay, ich will mich da drin nicht verlieren.
Ja. Also vielleicht. Sorry, aber es war hier wirklich auf dem Camp und für dieses Jahr war auch die Ansage oder die bewusste Suche, eigentlich zu sagen, wir als Bewegung wollen entmilitarisieren. Ne? Und jetzt nochmal zur Erinnerung, ich wiederhole es manchmal, auch ganz bewusst wiederhole ich, bin nicht dumm. Also alles wurde verboten, also jede legale Möglichkeit.
Und so. Eben, also, und ich, ist es, Tom, ich verliere mich manchmal mit meinen Zielen, weil es einfach super krasse, das gehört zu meinen schlimmsten Erfahrungen. Aber der Punkt war, wir kamen auf dem Camp an und alle erzählten vom Trauma. Die Organisatorinnen, denen wirklich deren taktisches und strategisches Geschick sie in den letzten Jahren wirklich immer wieder bewiesen haben, die haben klar gemacht, dass das primäre Ziel ist, muss sein, eine krasse Gewaltexplosion wieder zu verhindern. Wenn sozusagen es eine Entscheidung gibt zwischen taktischer Effektivität mit Gewaltexplosion oder taktischer sozusagen Rückzug und ohne Gewaltexplosion, war völlig klar, die würden Option 2 wählen. Lieber den Rückzug und das Verantwortungsvolle. Ich meine, we all know this is not a sprint, it's a marathon. Und je mehr du Menschen du traumatisiert bekommst, desto mehr verliert deine Bewegung an einfach an Kadern, an Leuten. Und diese Tatsache ist die, über die ich sozusagen gerne reden würde. Hier sind die taktisch und strategisch effektivsten, klügsten Köpfe der europäischen, ich sag mal radikalen Linken und Ökobewegungen, aber eben nicht nur radikal Linke, sondern eben auch Bäuerinnen und also progressive Bäuerinnenbewegungen, die mit mehreren tausend Leuten hier am Start sind, die alle auch, jetzt mal, let's be honest, durchaus in der Lage und willens wären, mal ein bisschen eben nicht gegen die Cops zuzulangen, sondern eben gegen die Seenverschmutzung zuzulangen. Und der Staat bringt so viel Repression, dass die Hauptangst ist nicht, dass wir die Aktion nicht schaffen, sondern dass die uns sozusagen, that they break us psychologically in a way. So. Und das ist nicht passiert, ich bin völlig klar, es gibt jetzt keine harten Traumata. Aber es gab auch keine wirkliche taktische Effektivität. Nicht von den Dingen, die angekündigt waren und offen für Massenteilnahme. Klar, dass sozusagen du mit einer clandestinen Aktion immer noch irgendwo rein kannst, sure, so weit ist der Überwachungsstaat noch nicht. Die 600 Fahrradfahrerinnen oder die auch die Bäuerinnen, die am Samstagmorgen es schon geschafft haben, in einer Blockade tatsächlich in den Hafen zu kommen. Wir hatten auch Trecker. Trecker sind irgendwie die neuen Kampfpanzer. Wer die hat, gewinnt. Die alten Kampfpanzer, nicht die neuen. So, das heißt aber, der Punkt ist die taktische Effektivität. Warum sind Menschen sozusagen Aktivistinnen? Na, wenn es um schöne Camps geht, kann ich auch zum Kirchentag gehen. Wenn ich irgendwie Policies beeinflussen will, kann ich auch in Parteien gehen. Warum sind Menschen sozusagen diese Art von Aktionistinnen, wie wir es sind? Weil wir eine bestimmte Art von physischer körperlicher Selbstwirksamkeit anstreben, die für uns, ich nenne es Bewegungsmystiker, wirklich sozusagen, das ist unsere Transzendenz, das ist unser Moment der Ekstase, dieses Gefühl von auf der Straße das gemeinsame Ziel erreichen, sich sozusagen an diesen Polizeiketten vorbei und dann sitzt du halt auf dem Bagger und dann hast du halt so ein Hämmerchen dabei und dann zerstörst du halt irgendwie die Kommandozentrale und dann weißt du, yes, we just did this mit unseren Körpern.
Vielleicht einmal nochmal, also wir sind dann, was eigentlich passiert ist, damit, weil vielleicht nicht alle dann das so intensiv auf Social Media oder so verfolgt haben. Wir waren in dem Park, dort wurde erstmal gepicknickt, wieder mit schöner Blaskapelle. Dann wurde sich, das kennen viele deutsche Zuhörerinnen, in der klassischen versuchten Fünf-Finger-Taktik in quasi Finger aufgeteilt. Ein Finger hat auch ihr Aktionsziel, das war der Wasserfinger, sag ich mal.
Das war der Schwimmfinger.
Der Schwimmfinger.
Der ist im Meer in La Rochelle schwimmen gegangen, hat da gerufen, Wasser für alle und hatte eine tolle Zeit. But let's be, they went swimming. Lass uns jetzt sozusagen mal nicht den taktischen Erfolg einer, wir gehen zu einem offenen Strand und gehen schwimmen, Aktion übertreiben. Yeah, it was lovely, okay. But they still just went swimming in the Atlantic.
Okay, genau, sie waren nur schwimmen, aber es gab auch Kajaks und Katamarane, die quasi vor dem Industriehafen auf der See waren und dort Schiffe, ob symbolisch oder real, kann ich nicht einschätzen. Sie haben da blockiert. Ja, ja. So, und die anderen haben dann mit Schwimmen. So, und die andere Finger, so wie ich mitbekommen habe, sind zwei oder drei Finger am Ende dann quasi zusammen gewesen. Da waren wir auch unterwegs. Magst du da vielleicht ein bisschen beschreiben, was...
Okay, also...
Also das Ziel war ja eigentlich der Industriehafen.
Genau.
Und angekündigt war, wir mit unserer Menschenmasse blockieren, legen wir den Verkehr lahm und jetzt kommen da keine LKWs zum Abtransport von Getreide mehr hin und wir stören damit den kapitalistischen Alltag.
Wenn ihr schon mal so eine Ende-Gelände-Aktion erlebt habt, und es war interessant, dass in diesem Fall auch, hier waren Ende-Gelände-Strukturen auch da, und es war auch klar, dass die französischen Genossinnen auch durchaus von uns wissen wollten, wie wir mit unserer Taktik in der Stadt agieren. Und by the way, die Antwort darauf ist, Scheiße. Mit großen Problemen. Wir tun es kaum. Die Fünf-Finger-Taktik ist eine, die so designt ist, dass sie auf dem Land sehr gut funktioniert. In der Stadt ist mega schwierig, weil wie sollst du in einer 10 Meter breiten Straße durch eine Polizeikette durchfließen? So, all dies wissend, wir waren trotzdem viele Leute, die Stimmung war gut, trotz der Repression und der sozusagen Drogekulisse war völlig klar, alright, wir sind viele Leute, wir sind dynamisch, wir sind jetzt vielleicht nicht gut aufgestellt im Sinne von, wir hatten keine festen Reihen, aber es gab Bezugsgruppen und alle Leute waren auch ausgerüstet, sich so ein bisschen sozusagen zu verteidigen gegen das Tränengas, hat Masken und Brillenschutz mit dabei. So, wir laufen auf dem Park los. Und in so einer Ende-Gelände-Aktion weiß man ja sozusagen in der Aktion gar nicht genau, wo es hingeht. Das entscheiden ja sozusagen die Aktionsgruppenstrukturen, weil die haben sozusagen den taktischen Überblick. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat. Wir wussten ja im Vorfeld, dass die französische Polizei mit diesen Long-Distance-Waffen attackiert. Also, man versucht sozusagen mit dieser Riesengruppe, wir haben nämlich mehrere tausend, irgendwie einen mehr oder minder direkten Weg zum Industriehafen zu gehen. Ich bin nicht in der Taktikgruppe, aber normalerweise muss man dann immer noch so ein paar Umwege machen, weil dann wird irgendwas blockiert und so weiter und so fort. Und dann landeten wir in einer ganz langen Straße, die über so einen Hügel führte und presumably auf der anderen Seite des Hügels wäre dann irgendwie der Industriehafen gewesen. So, wir laufen diese Straße rauf. Es gibt ein oder zwei Entglasungsaktionen bei, ich glaube, AXA, einer Versicherung und einem Rückversicherer.
Banken.
Banken. Eine sehr schöne Umverteilungsaktion, wo so ein kleiner Luxussupermarkt wo da reingegangen wurde und ein paar der Güter verteilt wurden. Plötzlich hatte ich auf die Aktion eine Flasche gekühlten Champagner in der Hand und das fand ich jetzt auch gar nicht schlecht. Und everything was fine und wir waren auf dem Weg zum Aktionsziel. Und aus dem Nichts knallt plötzlich direkt auf den Rücken eines Menschen in meiner Bezugsgruppe eine Tränengasgranate und fällt mir vors Gesicht. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil in einem Riesenpulk von Leuten, ich konnte nicht weiter nach vorne sehen, aber plötzlich kam das Tränengas. Und dieser Angriff wurde sozusagen, es wurde ordentlich Tränengas in uns reingeballt. Wir waren in einer Straße, die war was, 10, 15 Meter breit? Wenn es hochkommt.
Es war schmaler, ich würde sagen, so 7-8 Meter.
7-8 Meter.
Und es war sehr enge.
Tausende Menschen in der Knallsonne und dann Tränengas und zwar halt auch konzentriert. Es gab auch keinen Wind in dieser Straße gerade. Das Zeug hing dann da rum. Und dieser Angriff hat uns im Grunde als Struktur erstmal gestoppt und initial zerlegt. Das heißt, unser erster Versuch, zum Aktionsziel zu kommen, wurde durch eine ziemlich einfache Antwort, also Tausende, wurden von 15 Tränengasgranaten gestoppt. So.
Und zurückgetrieben.
Und zurückgetrieben, erstmal sozusagen die Finger uns zerlegt. Wir haben uns glücklicherweise auch wieder neu formieren können. Dafür waren die oben genannten Brassbands unglaublich wichtig. Weil sozusagen ein bisschen halt, ne, man kennt das auch vielleicht so ein bisschen, wenn ihr Antifa-Demos kennt, ne, dann wird oft sozusagen die Demo zerlegt sich so ein bisschen und dann trifft man sich immer wieder in neuen Grüppchen. Aber das, sozusagen, die Bands halfen uns sozusagen den Aktions-, die heißen hier nicht Finger, die heißen Flüsse, sozusagen wieder zusammenzubauen. Wir versuchten nochmal einen Weg zum Industriehafen zu gehen.
Was man vielleicht allgemein sagen muss, ne? Die Taktik auch mit diesen Gasgranaten ist ja, die Versammlungen zu zerstreuen. Ne?
Genau.
Das hat nicht geklappt. Also die Leute haben hier...
Sie haben uns gestoppt, aber nicht zerstreut.
Genau. Ne? Daran sieht man, hier sind viele sehr erfahrene Leute, die auch...
Die auch nicht in Panik geraten, was er gerade beschreibt, ist eine Situation, wo halt, wir sind jetzt auch beide, haben es auch schon ein bisschen erlebt, so Tränengas ist halt scheiße, aber du weißt, dass es, wenn das weggezogen ist, ist das weg, and you're fine again, du kannst auch wieder operieren, so. Also das heißt, da war viel Entschlossenheit, viel Erfahrung, die Leute wollten zum Industriehafen. Aber jeder Versuch, auch nur in die Nähe zu kommen, wurde halt mit 10, 15, 20 Tränengasgranaten und dann noch so ein paar Schockgranaten, also wirklich, wenn die in deiner Nähe explodieren, du spürst die Schockwelle und wenn du auf dich vorbereitet bist, bist du komplett erstmal desorientiert. So, einfach mit sehr wenig Aufwand von der Seite der Polizei wurde eben diese Red Zone verteidigt. Jeder Versuch, in die Nähe zu kommen, in einer größeren Menge, wurde sofort unterbunden.
Und vielleicht noch einen, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe auch einen Genossen gesehen, der bewusstlos am Boden lag. Also es war jetzt auch
Es gab
schon, ja, die haben jetzt keinen Spaß gemacht.
Genau, es gab auch ein Video, da war ich glücklich, also ich habe das nicht gesehen, aber wo tatsächlich die Spitze eines Fingers oder eines Flusses oder so von, also im Nahkampf, was die französische Polizei wohl selbst macht, im Nahkampf attackiert wurde, vielleicht kannst du das Video auch nochmal posten, die wilde Brutalität des Angriffs. Ich habe schon viele Polizeiangriffe erlebt, aber der Wunsch, uns zu verletzen, nicht nur die Demo aufzuhalten. Das ist ein Video, wo du richtig, die Cops rennen da rein, ja, wie eine Gruppe Nazis, die irgendwie einen Haufen Transmenschen platt prügeln will. Like, wirklich, ich habe sowas, ich bin 47, mache das seit fast 30 Jahren, ich habe sowas einfach noch sehr, sehr selten gesehen. Die Brutalität, mit der die da rein sind, hat mich schockiert.
Ja, ja. Also das ist ja zumindest in Frankreich sehr rumgegangen und für die etwas erfahrenen Leute, ihr findet das Video, man sieht schon, also die Schlagstöcke werden halt auch gegen den Köpfe eingesetzt.
Wahnsinn.
Die erfahrenen Leute von euch wissen, wie sonst die Schlagstöcke eher eingesetzt werden. Okay, aber kommen wir vielleicht eher wieder zum großen Panorama zurück. Wir haben diesen Hafen nicht erreicht.
Genau.
Und irgendwann kam auch der Punkt, ich glaube, ich habe gesagt, es ist gelaufen.
Wir sind beide schon ein bisschen älter, aber jetzt ist durch. Und die ganzen Jüngeren waren so, nein, wir machen weiter. Also, ja, alright, macht mal, wir kommen mit, aber natürlich, wir verstehen ja auch. Also man kann immer sagen, wir können das einschätzen, weil wir sehr viel Erfahrung haben. Und andere, und das ist ja auch gut, weißt du, das Witzige ist, so die Einschätzung der Alten kann dann ja auch falsch sein. Und man braucht ja gerade diese Dynamik der Jungen, die sagen, nee, jetzt nochmal, und dann hätte es ja auch klappen können. Und dann wurde sich, und ich kann mich noch genau erinnern, dann liefen sozusagen die Orga-Strukturen rum, sagten, ich habe ja immer so ein bisschen so ein Fantasy, wir sind mit, sozusagen, jetzt nochmal einmal der letzte Angriff, sozusagen, wir sammeln jetzt nochmal unsere verstreuten und auch schon verwundeten Kräfte für einen letzten großen Assault. Und ich bin so froh, dass der abgeblasen wurde, weil hätten wir das versucht und wir waren müde zu dem Zeitpunkt, also ich habe eine Knieverletzung vom Verbrauchen gehabt, ich habe schon, war am Humpeln schon, andere konnten kaum noch, hätten wir den Angriff nochmal versucht, ich glaube, dann wäre es echt, echt hässlich geworden. Aber wirklich, ich war super froh, dass dann einfach gesagt wurde, nee Leute, wir ziehen uns zurück, und bin da auch den Organisern dankbar, dass sie da wirklich sehr, also überhaupt, unglaublich verantwortungsvoll gehandelt. Der französische Staat hat gesagt, uns ist völlig egal. Und vielmehr, we want you to be hurt. Wir wollen, dass ihr blutet, dass ihr leidet. Und die Organisatorinnen hier, also die Menschlichkeit, die Vernunft, wie immer, die kommt von unserer Seite. Klar, auch wir sind manchmal militant, aber das war so krass zu sehen. Der Staat einfach, mir doch egal, wie viele von euch jetzt bluten. Und wie denn unsere Seite die verantwortungsvolle Deeskalation machen. Die Polizei soll ja deeskalieren. Nein, wir waren die, die deeskaliert haben. Das Problem daran ist natürlich, dass das genau der Effekt von Repression ist, das soll der auch sein. Die schlagen uns so lange, ich habe vorhin an meinem Trauma geredet, aber das sollte nur sozusagen Pass pro Tote, steht das für das Trauma, das in diese Bewegung hier reingeprügelt wurde. Und du merkst halt, okay, erstmal Repression ist effektiv und wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir... Ich will noch mal ganz kurz zu einem Punkt reinbringen.
Ja, vielleicht versuchen wir jetzt mal, ich glaube so für alle Zuhörer ist jetzt so ein bisschen klar geworden, wie es jetzt aussah. Mhm. Diese große Einordnung, ne? Du hattest das erzählt, viele waren jetzt auch hier hingekommen aus anderen Ländern, um als Suche. Ja. Wie kann eine Klimabewegung sowohl mit anderen Akteuren, aber als auch in ihren Aktionsformen sich weiterentwickeln, ja, und vielleicht dazu in einem größeren Rückgriff nochmal, wie würdest du einordnen?
Genau, darauf will ich hinaus, ich will sagen, wenn wir es mal zusammenfassen, wir waren hier mit unseren besten Strukturen, die besten Leute, und wir sind nicht mal in die Nähe des Hafens gekommen, wir sind nicht mal in die Nähe eines wirklichen taktischen Erfolges gekommen. Und das ist nicht... Das ist keine Kritik an den Organisern. Das ist eine Aussage darüber, was gerade taktisch möglich ist. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die haben hier sozusagen diese Entwaffnungstaktiken, die haben wir hier nicht wirklich miterleben können, und das ist sehr schade, aber völlig nachvollziehbar aus deren Perspektive. Ich glaube, wir können hier sehr, sehr, sehr viel lernen über aktivistische Kultur, über Widerstandskultur oder vielmehr über Widerstandskultur, eben nicht nur über aktivistische Kultur, wie man aus unserer oft sehr selbstreferenziellen oder manchmal selbstreferenziellen aktivistischen Kultur eine attraktive Widerstandskultur macht. Das ist das, was man hier lernen kann und wo auch viele von uns viel gelernt haben. Wenn man jetzt fragt, sind diese Art von Entwaffnungsaktionen jetzt für uns der Weg nach vorne? als jemand, der auch eine Zeit lang, ich habe ja einen Blog, der heißt Friedliche Sabotage, ich habe das ja auch lange gesagt, hey, das ist der Weg nach vorne. Momentan muss ich sagen, ich glaube nicht, dass das unser Weg nach vorne ist. Wir merken nämlich auch in anderen Aspekten, also man kann von Roger Hallam halten, was man will, aber es ist gerade 4 britische XR-Aktivistinnen für das Organisieren eines Zoom-Calls, um eine Highway-Blockade, also eine Autobahnblockade, 5 Jahre ohne Bewährung Knast bekommen haben. Das ist eine Genosse von der letzten Generation in Deutschland, 16 Monate für eine Straßenblockade ohne Gewährung bekommen hat. Ich meine, das Ende Gelände gerade als Verdachtsverkriminalisiert, obwohl unsere Aktionen eigentlich eher softer werden. Das merkt halt gerade, dass die Gesellschaft hochfährt. Wir haben jetzt lange Aktionen gemacht, wo wir verhältnismäßig unbehelligt irgendwie Tagebauer besetzen konnten, aber wo wir nicht brutal, wo uns nicht unsere Köpfe zerbrochen wurden, wir wurden nicht ins Gefängnis gesteckt. Wir müssen anerkennen, dass die Gesellschaft, das ist ja meine These immer, die hat fertig mit Klima, die hat fertig mit Öko, die will nicht mehr ständig an diese Scheiße erinnert werden, den sie eh nicht machen kann, nämlich umweltschützen, gerecht sein und so weiter. Und wir müssen uns darauf einstellen, härteren Gegenwind zu bekommen. Der Antagonismus, die Repression und auch die Brutalität werden härter werden. Ich sag damit nicht, ich will damit Leute nicht hoffnungslos machen, aber ich will, dass wir anerkennen, dass wir in einer schwierigeren Situation sind, mit viel mehr Gegenwind. Auch wenn die rechtsradikalen Parteien nicht an die Macht kommen, verschieben sie ja gefühlt jeden Tag den Diskurs nach rechts. Und in einer sozusagen sich nach rechts bewegenden Gesellschaft wird es für Linksradikale schwieriger. Ich erwähnte vorhin die globalisierungskritischen Camps und ich möchte daher nochmal zurückkommen. Damals war es so, diese Camps waren, da waren manchmal 15.000 Leute aus jedem europäischen Land, es wurde jede Sprache gesprochen, das war toll, es waren Bands aus allen Ländern da. Das waren wirklich, da wurde eine praktische globale Solidarität, wir nannten es auch Globalisierung von unten, geschaffen. So, da waren die Camps im Sinne Teil der Aktion, den wir heute fast vergessen haben, vor allem wenn man sich diese Ende-Gelände-Aktionscamps anschaut, die wirklich nur dafür da sind, die Aktion zu sozusagen durchzuziehen. Wir müssen wieder zu einer Situation kommen, wo wir merken, dass wir diese Räume schaffen und verteidigen müssen, weil ganz viel von der Politik findet hier statt. Die Aktion wird ganz oft nicht taktisch effektiv sein. Wenn man sich die Gipfelproteste Anfang der Nuller anschaut, da war es so, dass man einmal alle 4 Gipfelproteste hatte, man eine taktisch effektive Aktion, die einem diese Art von Ermächtigung gibt. Wir müssen uns auf eine Situation einstellen, wo angesichts des Gegenwinds und der härteren Repression einfach sehr oft taktisch auf dieser Straßen- und so Aktionsebene scheitern werden. Das sage ich nicht, um Menschen zu entmutigen. Ja, ich habe eine grandiose Zeit gehabt. Ich bin total froh, dass ich hier bin. Immer also gewesen bin und immer noch hier bin. Aber wir müssen eben verstehen, dass draußen auf der Straße wird unser Handlungsraum enger. Und wenn wir nicht, und wir müssen auch von den, was wir eben wirklich von den Suleiman lernen können, ist Self-Care. Individuell und kollektiv muss vorgehen. Wenn wir die tollste Aktion machen, wo die Hälfte traumatisiert und die andere Hälfte verletzt rauskommt, ist das nicht die tollste Aktion. Dann ist das ein Massaker, das ist ein Pyrrhus-Sieg. Und wir müssen uns, so blöd das klingt, der Kampf gegen diese Scheißzerstörungsmaschine ist halt der letzte Marathon, der je gelaufen werden wird. Den laufen wir bis ans Ende unserer Tage. Wir werden diesen Kampf ständig führen. Und wer nicht in der Lage ist, sich selbst und als Bewegung da drin zu schützen und auf sich aufzupassen und die Fähigkeit herzustellen, auch morgen und übermorgen und nächstes Jahr zu kämpfen, der wird sich so schnell aufreiben, der wird sich halt einfach schnell aufreiben und dann wirst du nicht mehr zurück. Wenn du das bist, dann kommst du nicht mehr zu den Demos. Du kommst nicht mehr zu den Demos. You are lost to the movement, you are lost to the cause. Und es gibt jeden Tag mehr zu tun. Deswegen kann ich sagen, dieses taktisch hier nicht effektiv gewesen zu sein, ist nicht das Ende. Aber wir müssen es als Lernprozess betrachten. Deswegen habe ich es so betont. Ich bin ja auch gerne jemand, der gerne sehr optimistische Geschichten erzählt. Aber ich muss betonen, dieses Form der taktischen Ineffektivität ist etwas, worauf man sich einstellen muss, weil man muss dann wissen, wenn man eine Aktion hat, dann muss man, erfolgreiche Aktion, dann muss man davon sozusagen von der Motivation her 2 bis 3 Jahre lang zehren. Und nicht denken, oh, die nächste gleich wieder. Und ich beschreibe gerade die Situation Anfang der Nuller, wo wir auch am Anfang des War on Terror, also 9-11 hat ja sozusagen die Ära der richtig großen Globalisierungsproteste zum Ende gebracht. Und danach haben wir im ständigen Gegenwind operiert. Jede Aktion war sozusagen, are you terrorists or not? Das ist das, was auf uns zukommt. Und ich glaube, wir müssen diese Erfahrungen aus der globalisierungskritischen Bewegung, die im gewissen Sinne auch für viele von uns verloren gegangen sind, jetzt nochmal wirklich hervorholen, weil das ist viel mehr das Terrain, in dem wir operieren, als das der letzten Jahre.
Das war jetzt ganz viel zu strategisch-taktischen Momenten. Vielleicht als Abschlussfrage nochmal einmal so politisch.
Ja.
Thema Wasserkonflikte.
Ah, yes.
Ist das für Deutschland deiner Meinung nach, also hoffentlich guckt, bei Radio Nordpol gibt es auch ein Interview mit Timo vom Klimakollektiv, da könnt ihr ganz viel nochmal zu nachhören. Was sagst du? Kommt das?
Lass mich nur einen kurzen Schlenker machen, aber ich komme direkt zur Frage. Die Klimabewegung steht in Deutschland gerade vor einem riesigen Problem. Wir wissen einfach nicht mehr so richtig, was wir tun sollen, weil der Kampf um den Klimaschutz ist verloren. Und jetzt versuchen verschiedene, und es entstehen gerade verschiedene neue, so zarte Pflänzchen oder in der Sprache hier kleine Rinnsale, die sich vielleicht zu Bächen dann verbinden, die dann wieder später Flüsse werden. Ich glaube, da gibt es gerade zwei sehr interessante Dynamiken. Und die erste ist ja tatsächlich diese Wasserkampfdynamik. Ob zu viel Wasser, Hochwasser oder zu wenig Dürre, Hitzewelle. Wasser ist immer mehr ein Thema. Städte stellen sich darauf ein, Landkreise stellen sich darauf ein. Die Frage, wer kontrolliert das Wasser, wer hat dazu Zugang, wer bezahlt wie viel, wer hat Vorrechte, das wird eine der absolut zentralen Fragen und Gerechtigkeitsfragen. Wassergerechtigkeit, Water Justice, dafür eben hört Timos Interview, der Mann ist toll. So, das wird eine absolut zentrale Frage werden und ich glaube, da ist auf jeden Fall, das hat viel Potenzial. Was ich nicht sagen kann, ist, wie schnell dieses Potenzial sozusagen Realität werden wird, weil Bewegungen haben auch eine gewisse Organizität, also die wachsen auch ein bisschen, sind organisch. Du kannst jetzt nicht von heute eine Aktion mit 10 Leuten bis zum Morgen und in 3 Monaten mit 50.000 da sein. Das muss schon aufgebaut werden. Auch die riesigen Fridays-Demo fanden ja auf der Basis von 10 Jahren Klimabewegung statt. Ich glaube, diese Wasserfrage wird eine extrem wichtige werden. Ich weiß, dass die Menschen, die daran arbeiten, sich durchaus die Frage stellen, was ist da das aktivistische Element? Wie macht man kollektive Massenaktionen zu dem Thema? Da hat man die Soulevement, haben wir sozusagen da Vorschläge gemacht. Mal gucken, es gibt noch solche Megabestandsen in Deutschland, gibt es noch nicht so richtig. Aber es werden zum Beispiel, es gibt ja diese Frage, momentan gibt es einen Vorschlag, es gibt ja kein Wasser mehr in der Spree, weil mit allem verbleibenden Spreewasser diese blöden Tagebaulöcher geflutet werden sollen. Wir wollen jetzt irgendwie riesige Pipelines bauen und Wasser aus der Elbe rüberpumpen, die auch schon Wasserprobleme hat. Sozusagen, das werden riesige Kämpfe werden. Und da arbeiten vom BUND bis zu sozusagen unseren radikalen Genossinnen vom Klimakollektiv, arbeiten da schon viele Leute dran. Und ich glaube, die Wasserfrage wird eine der zentralen Zukunftsfragen werden. Und unsere Aufgabe ist darin, halt aktivistische und sozusagen ermächtigende Praxisformate zu entwickeln. Eben, weil Selbstwirksamkeit ist, warum Leute Aktivistinnen sind. Und ich glaube, das dockt auch an was anderes an, nämlich, dass immer mehr Klima- und Klimagerechtigkeitsaktivismus, halt Gerechtigkeitsaktivismus nicht mehr gegen die Katastrophe, sondern in der Katastrophe. In der Klimakatastrophe wird immer mehr Klimaungerechtigkeit entstehen. Ungerechtigkeit, ungerechte Verteilung von Wasser, ungerechte Verteilung von Kühlung. Weil, ne, wenn es heiß ist, wer hat Kühlung, wer hat da Zugang zu? Und deswegen glaube ich, dass all diese Arten von Kämpfen, wo es darum geht, Gerechtigkeit in der Katastrophe herzustellen und zu erweitern, das ist im gewissen Sinne, das ist die Frontier der neuen sozusagen Environmental Justice Bewegung, die wir halt auch sehen. Und deswegen glaube ich, dass der Wasserfrage eine absolut zentralen ist. Schaut euch das an, was Timo sagt. Schaut euch das Sehen, Wasserkämpfe in Bewegung an. Und
zum letzten Punkt habe ich zumindest mitbekommen, soll es auch, glaube ich, im Oktober ein Buch von einem guten Autor rauskommen.
Okay, ja.
Wie heißt das?
Schau.
Too nett, du machst gar nicht mal Werbung für deine eigenen Sachen.
Witzig, weil ich bin eigentlich ein mega eitler Selbstvermarkter. Also, ich habe einen Blog, der heißt friedlichesabotage.net. Da schreibe ich viel über diese Fragen. Klimagerechtigkeit in der Klimakatastrophe. Und im Oktober wird ein Buch rauskommen im Mandelbaum Verlag. Das heißt, zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps, wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben. Und da versuche ich mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und jetzt eben der Werbepitch. In dem Buch, glaube ich, beschreibe ich die Scheißrealität realistisch. Ich mache mir nicht irgendwelche Illusionen, wie das ganz viele Ökos und zentristische NGOs und auch Fridays und so weiter machen. Ich sage, so ist es. Der Klimakollaps ist entweder schon da oder ist nicht mehr verhinderbar. Aber das heißt hier nicht, dass Aktivismus vorbei ist. Hier ist eine Hoffnung, wie man weitermachen kann. Und deswegen war ich auch hier, weil das ist eben eine der Hoffnungen. Und das ist der Punkt. Wir müssen anerkennen, wie scheiße es ist und trotzdem darin realistische Hoffnung finden. Und die findet man in Bewegung. Und da wird die Wassergerechtigkeitsbewegung einer der wichtigen Orte sein.
Vielen lieben Dank für das Interview.
Danke auch.